أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Es geht immer noch um das Thema Talaq, die Scheidung. Und zwar lesen wir heute die Ayat in Surat al-Baqarah 229 bis 233. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Die Scheidung ist zweimal. Um diesen Satz ein bisschen besser zu verstehen, werden wir einmal über das Thema Scheidung, das werden wir noch einige Male besprechen, aber jetzt ein kleiner Überblick, wie eine Scheidung im Islam, wenn es soweit kommt, vorgenommen werden sollte. Eine Scheidung sollte, wird im Islam vom Mann ausgesprochen. Es gibt Fälle, wo die Frau die Scheidung verlangen kann, nichtsdestotrotz spricht der Mann diese Aussage, dass ich habe dich geschieden oder du bist geschieden, diese Aussage muss von Mann gesprochen werden. Und zwar sollte das nicht während der Periode der Frau geschehen. Also das wird verabscheut, dass man eine Frau während ihrer Periode scheidet. Das sollte im Duhur, also in der Zeit, wo sie nicht ihre Periode hat, geschehen. Und auch in einem Duhur, wo kein ehelicher Verkehr stattgefunden hat. Also die beste Art und Weise von Scheidung. Ja, es geht auch anders, aber die beste Art und Weise von Scheidung, so wie es von Sunna vorgesehen ist quasi, dass man im Duhur, also in der Zeit der Reinheit zwischen den Perioden der Frau, und zwar in einem Duhur, wo kein ehelicher Verkehr stattgefunden hat, erstmal die Scheidung ausspricht. Es ist nicht gemocht, es ist verabscheut. Wir werden gleich sogar lernen, dass es eine Art von Bid'ah ist oder angesehen wird als wie eine Art von Bid'ah. Wenn man dreimal auf einmal spricht, dass man die Scheidung, dass man dreimal die Scheidung auf einmal ausspricht. Wenn die Scheidung jetzt einmal ausgesprochen wurde, dann beginnt die Idda, diese Wartezeit der Frau. Diese Wartezeit, haben wir das letzte Mal schon mal besprochen, ist drei Menstruation, also dreimal Periode kriegen. Für die Frau, wenn sie schwanger ist, ist ihre Idda bis zur Entbindung. Und wir haben das letzte Mal schon besprochen, wenn sie noch gar keine Periode hat oder wenn sie schon älter ist und keine Periode mehr hat, dann 3 Monate. In dieser Idda, wo die Scheidung einmal ausgesprochen wurde, sollte die Frau innerhalb des Hauses, also im Haus des Ehemannes, dort wo die Scheidung auch, also dort wo sie mit ihrem Mann gewohnt hat, sollte sie in diesem Haus bleiben. Das heißt nicht, dass sie gar nicht rausgehen soll, also sie sollte dort wohnen bleiben, das ist damit gemeint. Wenn innerhalb der Idda, bevor die Idda zu Ende ist, der Mann die Scheidung widerruft, Rujur macht, also zurücknimmt quasi die Scheidung, die Scheidung widerruft, dann ist die Scheidung damit aufgehoben und sie können weiter als Ehepaar zusammen wohnen bleiben. Wenn nach der Idda die Frau aus dem Haus dann geht, zu ihrem Vater oder halt wegzieht von ihrem Mann, weil sie jetzt geschieden ist, dann ist nach einmal Aussprechen der Scheidung wieder möglich, diesen selben Mann wieder zu heiraten. Ein neues Nikah von den beiden ist möglich. Und so versteht man dann auch die Ayah, die wir letztes Mal gelesen haben, dass وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, dass ihre Ehemänner sind berechtigter, sie zurückzunehmen in diesem, wenn sie denn Aussöhnung wollen. Das hatten wir letztes Mal zusammen gelesen. Und da versteht man das jetzt auch besser, dass wenn jetzt diese Ex-Ehemänner diese Frau wieder heiraten möchten, dann sind sie berechtigter dazu als andere Heiratskandidaten, weil sie halt mit denen schon mal verheiratet waren. Wenn sie aber natürlich Islah wollen, so wie es hier im Koran auch steht, dann sollen die Wali und die Verwandten der Frau, werden wir heute nochmal genauer lesen, inshallah, nicht diesen Mann von der Tür weisen, nur weil er, was heißt hier nur, also weil er ihre Schwester oder Tochter oder wen auch immer schon geschieden hatte. Das werden wir heute nochmal genauer lesen. Um das Thema Talaq zu verstehen, wir hatten ja schon einige Male, auch wo es um das Thema Magie ging, und dass die Magie ja unter anderem auch darauf abzielt, die Ehen zu zerstören. Da hatten wir auch kurz über die Ehe gesprochen. Nur trotzdem, um die Ayat besser zu verstehen, heute auch nochmal ein paar Hadithe und Dinge besprechen, die über die Ehe im Islam damit zu tun haben. Der Nikah, also der Ehebund, ist im Islam ein sehr fester Bund. Er wird nicht zum Zeitvertreib oder für die Stillung eines zeitlichen Genusses gemacht, dieser feste Bund, sondern dahinter steht ein fester Entschluss, einander Rechte zu geben, zu halten und nicht diesen Bund wegen Kleinigkeiten zu lösen. Und deswegen sollte man von vornherein schon sich genau überlegen, wen man auch heiratet, damit es dann später nicht zu unangenehmen Folgen kommen kann. Und in vielen Hadithen und Aussagen des Propheten s.a.w. werden wir erzogen, werden wir gewarnt, werden wir ermahnt, wie man mit der Ehe, mit dem Ehepartner richtig umgeht. Damit halt die Ehen gut und fest sein können, eine feste Basis bilden können und es gar, also alle Wege, die zu einer Scheidung führen könnten, quasi sind sehr schwer gemacht im Islam, damit es halt, soweit es geht, nicht zu einer Scheidung kommt. Nichtsdestotrotz, der Islam ist eine der natürlichen Veranlagung, also von Fitra. Und der Ausweg einer Scheidung ist den Menschen gelassen worden. Es ist nicht verboten, sich scheiden zu lassen, obwohl, wie gesagt, viele, viele Aussagen des Propheten s.a.w. und auch die an sich die ganze Botschaft des Koran an sich alles dafür tut, um eine Scheidung sehr schwer zu machen oder auch die Dinge, die zu einer Scheidung führen, so wenig wie möglich zu machen. Ohne Grund zum Beispiel Talaq zu verlangen, das werden wir nachher in einem Hadith nochmal, in einem Hadith heißt es, die Frau, die ohne Grund Talaq verlangt, also verlangt von ihrem Mann, das scheide mich, sie wird den Duft des Paradieses nicht riechen. Also keine Kleinigkeit. Eine Frau, die ohne Grund, klar kann man jetzt fragen, was ist denn ohne Grund? Kein Mensch ist doch so dumm, dass er sich ohne Grund scheiden lassen will. Ohne Grund heißt, wegen einer Zeit, wegen einer Emotion oder wegen einer Oberflächlichkeit oder wegen einer Laune oder wegen Ehre und Stolz. Solche Dinge. Ja, und was halt nicht ohne Grund ist, das werden wir heute noch lernen, inshallah, wo eine Frau eine Scheidung auch verlangen kann und dass sie dafür auch nicht kritisiert wird. Dann ein Hadith, das bei Hakim zitiert wird, dass Abdullah bin Umar sagte, dass Rasulullah s.a.w. gesagt hat, dass bei Allah es ist eine große Sünde, dass ein Mann eine Frau heiratet und wenn sein Bedürfnis gestillt ist, ihr Talaq gibt, also ihr die Scheidung gibt und auch ihr Mahr nicht ausgibt. Also es ist große Sünde, dass ein Mann eine Frau heiratet und wenn er dann genug von ihr hat, sein Bedürfnis ist gestillt, dann scheidet er sie und er gibt ihr, händigt ihr auch nicht ihre Brautgabe aus und das ist bei Allah eine große, große Sünde. Dann ein Hadith bei Muslim, das so ungefähr heißt es in dem Hadith, dass der Thron von Iblis, also der Chef von den ganzen Shayatin, der ist auf Wasser. Er hat seinen Thron auf Wasser errichtet. Und von dort sendet er seine Armeen und Helfer und Helfershelfer überall hin, damit sie in den Menschen Unordnung bringen. Und jeder kommt zurück und erzählt dann, was er geleistet hat. Und er sagt zu jedem, du hast nichts gemacht, du hast nichts gemacht. Doch einer kommt und sagt, ich habe zwischen zwei Eheleuten, also in einem Ehepaar, so viel Unruhe gebracht, bis dass sie sich getrennt haben. Und Iblis lässt ihn auf seinen Thron sitzen und lobt ihn. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, er umarmt ihn, also ist richtig erfreut, dass du hast etwas geleistet, du hast eine richtige Arbeit gemacht. Denn natürlich in deiner Gesellschaft, wo die Ehen bröckelig sind und Ehen kaputt gehen, dann werden die Kinder auch dementsprechend aufwachsen. Und dementsprechend wird dann auch die nächste Generation, die Generation, die den Islam tragen soll, die den Islam weitergeben soll, die vorbildlich sein soll für den Rest der Menschheit, damit die anderen Menschen auch zum Islam angezogen werden, dementsprechend wird das alles dann an Qualität, wird überall mangeln, weil einfach eine Scheidung Schaden mit sich bringt, besonders für die Kinder und auch für die Ehepartner, die dann vielleicht alleine sind oder in einer anderen Ehe vielleicht dann auch Schwierigkeiten haben könnten, viele, viele Probleme. Und das alles etwas, was Iblis ungemein freut. Also, Talaq, so wie sie nach islamischem Verständnis, nach Sunna vorgenommen werden sollte, ist in der Zeit der Reinheit, wo die Frau nicht ihre Periode hat oder nicht im Wochenbett liegt, wo auch kein ehelicher Verkehr stattgefunden hat, einmal Talaq auszusprechen. Das trennt die beiden schon. Im Koran steht Talaquhunna li'iddatihinna. Das scheidet sie zu ihrer Wartezeit, dieser Idda. In diesen 3 Monaten, also oder 3 Perioden, das kann auch kürzer manchmal sein, von ihrer Wartezeit, sollte die Frau, natürlich je nach Möglichkeit, im Haus des Mannes verbleiben, damit die Möglichkeit zur Widerrufung größer ist. Und die soll sich dann in dieser Zeit auch so herrichten oder so ein Benehmen aufweisen, dass das zeigt, dass sie Interesse hat, dass die Ehe, die Scheidung widerrufen wird. Innerhalb diesen innerhalb der Idda hat der Mann also die Möglichkeit, wenn er einmal Talaq ausgesprochen hat, die Ehe wiederherzustellen, die Talaq, die Scheidung zu widerrufen. Und wenn die Idda zu Ende ist und die Frau dann geschieden ist, dann ist es möglich, weil sie halt nur einmal Talaq ausgesprochen wurde, bis jetzt können die beiden auch wieder heiraten. Aber dann muss ein komplett neuer Ehevertrag mit Wali und mit Mahar, alles muss komplett neu, also die müssen richtig nochmal heiraten. Beim zweiten Mal Talaq aussprechen ist es genauso. Innerhalb der Idda ist die Möglichkeit zur Widerrufung gegeben. Nach der Idda ist die Möglichkeit des Nikah, des neuen Ehevertrages gegeben. Aber beim dritten Mal Talaq aussprechen, also zum Beispiel, ein Ehepaar hat in einem Jahr so eine Krise gehabt und der Mann hat Scheidung ausgesprochen. Okay, und dann hat er die Talaq widerrufen und die haben weiter gemeinsam gelebt. Dann im nächsten Jahr wieder Ehekrise, zweite Mal Talaq ausgesprochen und dann meinetwegen haben die nach der Idda ist sie weggegangen und nach einer Zeit ist ihm aufgefallen, dass er sie schon noch schätzt oder was auch immer und die haben wieder geheiratet. So, wenn er jetzt dritte Mal Talaq ausspricht, dann hat er keine Möglichkeit mehr, die Scheidung zu widerrufen. Jetzt dritte Mal ist es die Möglichkeit nicht mehr gegeben. Und auch, wenn die Idda vorbei ist, ist die Möglichkeit für einen neuen Ehevertrag, Nikah, nicht mehr gegeben. Deswegen, jetzt verstehen wir die Aya auch besser, At-Talaqu marratan, die Scheidung ist zweimal. Und da könnt ihr in Klammern dazu schreiben oder daneben schreiben, die widerrufbare Scheidung ist zweimal. Die widerrufbare Scheidung ist zweimal, nach dem dritten Mal gibt es keine Möglichkeit mehr zu widerrufen, Rujur zu machen. Nach dem dritten Mal Scheidung ist auch kein neuer Nikah mehr möglich. Und wenn überhaupt, ob es dann noch eine Möglichkeit gibt, dass die beiden nochmal zusammenkommen, das werden wir gleich lesen. So sollte die Scheidung im besten Fall sein. Also wenn jemand sich wirklich an Sunna oder an den Vorgaben von Koran und Sunna halten möchte, dann sollte er das so machen. Dann gibt es aber eine Makruh-Art, sich zu scheiden. Jazairi sagt sogar, dass eine Talaq Bid'i, also wie eine Erneuerung in der Religion, so wird das gewertet, dass man in der Zeit, wo die Frau ihre Periode hat, die Scheidung ausspricht. Ja, das sollte man ja eigentlich nicht machen, aber man macht es trotzdem. Okay, es gilt, aber es ist nicht gemocht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann auch in einer, auf einmal, dreimal hintereinander Talaq auszusprechen. Ja, ich scheide dich, scheide dich, scheide dich. Dreimal hintereinander. Obwohl das ja nicht so vorgesehen war. Diese dreimal ist ja gegeben, damit man zwischen diesen dreimal wieder Zeit hat, sich zu versöhnen, damit die Ehe nicht so auf einmal gelöst werden kann. Nach Jumhur der Gelehrten, nach Mehrheit der Gelehrten, gilt dieses auf einmal drei auszusprechen, gilt nur als einmal gesagt. Weil das nicht so vorgesehen war. Aber es gab auch andere Gelehrte, die sagten, dass nein, wenn die Männer damit sich es so leicht machen, auf einmal dreimal sagen, dann soll ihnen quasi eine Lektion erteilt werden, dann werden wir das jetzt auch als dreimal werten und die Frau wird dann weggehen direkt, es gibt keine Möglichkeit zur Widerrufung und die können auch nicht mehr heiraten, außer bei bestimmten Umständen. Aber die Mehrheit der Gelehrten sagt, das gilt nur als einmal, weil er das zu einer Zeit gesagt hat und so war das nicht vorgesehen. Ja, wie zum Beispiel, man soll ja auch, wenn man jemanden besucht oder an der Tür von jemandem steht, da soll man auch bis zu dreimal Salam sprechen. Und das heißt ja nicht, dass man sagt, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, sondern das heißt, Assalamu alaikum, dann wartet man, gibt dem anderen die Möglichkeit zu reagieren, vielleicht hat er nicht gehört, dann sagt man nochmal, wenn wieder nichts kommt, dann kann man noch einmal sagen, aber das heißt nicht, dass man dreimal hintereinander ganz schnell spricht und damit seine dieses dreimal erfüllt hätte. So war das nicht vorgesehen. Also all diese Regelungen zeigen uns also, dass Nikah ein solch festes Gebäude, ein solch fester Bund ist und der Islam alles dafür tut, dass dieses Gebäude, dieser Bund nicht mit einem Schlag auf einmal vernichtet werden kann. Also dem Islam, Koran und Sunna liegt sehr viel daran, dass dieser Bund, soweit es geht, soweit es möglich ist, gehalten wird und nicht auf einmal zerschnitten, gebrochen, vernichtet wird, sondern es wird viel Zeit gelassen oder es sollte viel Zeit dazwischen sein. Es sollten immer wieder Möglichkeiten geben, sich zu besinnen, doch noch vielleicht einen neuen Versuch zu starten. Also in Phasen wird die Scheidung vorgenommen, wenn sie denn nach Koran und Sunna vorgenommen wird. Und diese Aya, At-Talaqu Marratan, abrogierte auch, schaffte ab, machte ungültig eine Tradition in der Jahiliyya, die in Ibn Kathir auch genauer detailliert erzählt wird, dass in der Jahiliyya war es so, dass ein Mann bis unzählige Male die Scheidung aussprechen konnte. Und da war ein Vorfall, der in Ibn Kathir auch zitiert wird, dass ein Mann zu seiner Frau sagte, ja, bei Ibn Kathir steht, Urwa sagt, dass ein Mann sagte zu seiner Frau, ich werde dich weder scheiden, noch werde ich dich zurücknehmen. Und sie sagte, wie willst du das machen? Und er sagte, ja, er sagte ihr das so nach dem, er wollte ihr drohen oder er wollte sie, also er sagte ihr das in einer Art von Erniedrigung. Und er sagte dann, ich werde dich scheiden und wenn deine Idda fast zu Ende ist, werde ich Rujur machen. Und das unzählige Male, immer werde ich das immer weiter so machen und dich quasi dann weder als Ehefrau halten, noch dich als Geschiedene in die Freiheit gehen lassen, damit du dein Leben selber weiter bestimmen kannst. Ich werde das immer weiter machen, weil es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Regelung gab, wie oft das ein Mann überhaupt machen darf. Sie ging zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm, was passiert war. Und Allah offenbarte, At-Talaqu Marratan, die Scheidung ist zweimal und wir sagten schon, damit ist die widerrufbare Scheidung gemeint, die widerrufbare Scheidung ist zweimal. Und dann, was gilt dann? فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Dann soll bitte die Frau entweder auf rechtliche, redliche Art und Weise gehalten werden, als Ehefrau, mit einer guten Absicht, mit einer guten Zusammenleben, أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, oder auf beste, auf schöne Art und Weise soll man sie gehen lassen, sie befreien. Also mit anderen Worten, dann soll man sich entscheiden, dann nach dem dritten Mal ist also nicht mehr möglich, Rujur zu machen, die Scheidung zu widerrufen, dann soll man sich entscheiden, entweder soll man sie auf redliche, rechtliche Art und Weise als Ehefrau mit voller Erstattung ihrer Rechte innerhalb der Familie behalten, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, behalten auf rechtliche Art und Weise, أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, oder man soll sie freigeben auf beste Art und Weise. Und beste Art und Weise heißt natürlich, ohne ihr zu schaden, ohne sie zu erniedrigen, ohne sie vor anderen bloßzustellen, dass, oh Gott, das hier, meine Ex-Frau, die hat mir so viel angetan und überall rum erzählen. All diese Dinge gehören nicht zu Ihsan, wenn man auch jemanden aus seiner Ehe entlässt und eine Scheidung, natürlich, eine Scheidung passiert nicht zwischen Menschen, die sich über alles lieben. Natürlich gab es da Streit, natürlich gab es da Meinungsunterschiede und viele andere Dinge, die leider Teil des Lebens sein können. Nichtsdestotrotz, was empfiehlt Allah hier subhanahu wa ta'ala, dass so oder so, wenn ihr auch die Ehe weiterführt, dann bima'ruf und wenn ihr sie auch auflöst, die Ehe, dann ihsan. Also auch hier beste und schönste Art und Weise zu verfahren miteinander. Nur weil ihr sie jetzt aus der Ehe entlasst, heißt das nicht, dass sie nicht mehr eure Schwester im Islam ist, dass sie all ihre Rechte oder ihre Ehre völlig verliert, sondern, wie Jaza'iri sagt, man soll auch nichts Schlechtes ihr gegenüber erwähnen, und man soll sie auch mit Geschenken oder Abschiedsgeschenken ausstatten. Subhanallah. Und dazu kommen wir noch nächstes Mal, inshallah. Diese Mut'a, diese Nutznießung, diese Dinge, die man der geschiedenen Frau gibt, damit man sie auf beste Art und Weise aus der Ehe entlässt.
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.
und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, wiederzunehmen. Außer wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Und es ist nicht erlaubt, wala yahillu, selbst die Scheidung macht es also nicht erlaubt oder lässt es auf einmal okay sein, etwas von dem zurückzuverlangen, was man der Ehefrau gegeben hat. Ob das jetzt die Brautgabe ist, die ja Pflicht war, oder auch Geschenke, die man innerhalb einer Ehe der Frau gegeben haben mag. Also wie zum Beispiel, mag ja sein, dass der Mann hat der Frau im Laufe des Lebens ein Haus geschenkt oder ein Stück Land irgendwo. Oder sehr teure Juwelen oder was weiß ich, irgendwelche Dinge. Und dann sagt er, okay, jetzt bist du ja geschieden, deswegen bitteschön alles zurückgeben. Ja, wala yahillu, das ist nicht halal, es ist nicht erlaubt. Nur weil ihr euch scheiden lasst, habt ihr kein Recht von der Frau, irgendetwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, zurückzunehmen. Und genauso, wenn es nicht erlaubt ist, das öffentlich zurückzunehmen oder offiziell zurückzunehmen, dann natürlich sowieso nicht mit Druck oder Erpressen. Wie nach dem Motto, wenn du geschieden werden willst und ich soll die Scheidung aussprechen, dann musst du mir erstmal alles zurückgeben. Ja, das ist natürlich nicht erlaubt, das wäre Erpressen. Er darf nur nicht mal offiziell darum bitten, dass bitte gib mir das zurück, geschweige denn, dass er sie unter Druck setzt und auf so eine hässliche Art und Weise Geschenke zurückverlangt. Wie es in diesem Hadith auch, Wallahu alam, heißt, dass jemand, der sein Gegebenes zurückverlangt, also ein Geschenk zurückverlangt, ist wie ein Hund, der sein Erbrochenes wieder auf wieder auf ist. A'udhu billah. Also, man darf nichts zurückverlangen, man darf die Frauen nicht belästigen oder auch unter Druck setzen oder auch erpressen, dass man, ich werde gar nicht die Scheidung aussprechen, wenn du mir nicht die Mehr zurückgegeben hast oder bis du mir nicht die ganzen Geschenke zurückgibst oder die Dinge, die ich auf deinen Namen habe gekauft, wieder auf meinen Namen schreibst oder irgendeinen anderen, welche niederen Dinge. Von solchen Dingen soll man sich fernhalten. Das ist nicht erlaubt, diese Dinge wieder zurückzuverlangen, außer, und das ist jetzt die Ausnahme, an ta'khudhu mimma ataytumhunna shay'an, nichts dürft ihr zurücknehmen, illa, außer an yakhafa, wenn sie beide fürchten, also wenn Mann und Frau beide fürchten, alla yuqima hudud Allah, dass sie beide die Grenzen Allahs nicht mehr einhalten können. Also wenn sie beide fürchten, dass sie die Ehe nicht mehr so führen können, dass sie die Grenzen Allahs achten, also wenn sie einander nicht mehr das Recht geben können, das man innerhalb der Ehe geben muss, also nicht mehr Respekt oder andere Rechte alle nicht mehr geben können, dann ist es okay, dann ist eine Ausnahme gegeben oder ein Ausweg ist gelassen worden, nämlich Allah yuqima hudud Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, wenn ihr beide fürchtet, oder wenn ihr fürchtet, dass die beiden die Grenzen Allahs nicht mehr einhalten, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, dann ist keine Sünde auf ihnen beiden, فِي مَفْتَدَتْ بِهِ, in dem, womit sie sich löst oder frei, womit sie sich freikauft, wörtlich. Also hier ist aber gemeint, womit sie sich an Geld sich löst. Was ist damit gemeint? Wenn die Frau die Ehe aufgrund ihrer tiefen Abneigung gegenüber dem Mann nicht mehr führen kann und sie die Scheidung verlangt, aufgrund ihrer Abneigung, dann kann es zu so einer Abmachung kommen, dass sie sagt, okay, ich gebe dir so und so viel an Geld, wie du mir Mahr gegeben hast, zum Beispiel, oder ein bisschen weniger, ja, sie kann auch weniger geben, oder genauso viel, und dafür sprichst du die Scheidung aus. Und diesen Vorgang nennt man Khula. Khula ist die Art und Weise von Scheidung, wo die Frau die Scheidung verlangt hat, und sich, weil sie ja die Scheidung verlangt, dann den Mann entschädigt, indem sie zum Beispiel die Brautgabe oder etwas Ähnliches im Werte von der Brautgabe zurückgibt. Fi maftadat bih, indem sie sich wörtlich freikauft oder sich löst von nämlich diesem Ehevertrag. Da gibt es auch einen Hintergrund dazu. In Ibn Kathir wird erwähnt, und das ist eine Überlieferung von Bukhari, dass Ibn Abbas sagte, dass eine Frau, und zwar war es die Frau von Thabit bin Qais bin Shammas, sie kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulullah, ich kritisiere nicht den Din oder seinen Charakter, sein Verhalten. Also sie spricht über ihren Mann. Also ich habe nichts über ihn zu kritisieren, aber ich hasse es oder ich verabscheue es, Undank oder Verleugnung im Islam zu begehen. Und damit meinte sie, ich kann ihm sein Recht nicht geben. Also es besteht so eine tiefe Abneigung. Warum auch immer, ich kann ihm sein Recht nicht geben und ich fürchte, dass ich so also wirklich die Rechte, die ich mich verpflichtet habe als Ehefrau, dass ich die nicht mehr geben kann und somit Kufr im Islam. Damit meint sie aber Undank im Islam begehe. Daraufhin sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wirst du ihm seinen Garten zurückgeben? Also wahrscheinlich hatte der Mann bei der Ehe als Mahar, als Brautgabe, ihr einen Garten geschenkt. Und daraufhin sagt also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wirst du ihm seinen Garten zurückgeben? Und sie sagte, ja. Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sagte, akzeptiere den Garten und scheide sie einmal. Und scheide sie einmal. Also sagt er dem Mann, das okay, akzeptiere das als Entschädigung. Und dann spricht die Scheidung aus. Und somit hat dann die Frau also die Scheidung verlangt. Und auf diese Art und Weise geschiedene Frauen, deren Edda ist eine Periode. Das ist auch in Ibn Kathir erwähnt, von Tirmidhi, dass eine Frau, deren Name auch erwähnt, Rubay bint Muawwidh, sie bekam auch Scheidung durch Khul'a, also sie verlangte die Scheidung und ihr wurde dann die Scheidung auch ausgesprochen, zur Zeit des Propheten, und der Prophet ordnete sie an, für eine Periode Edda abzuwarten, bevor sie sich in eine neue Ehe geben würde. Und in der Tafsir von Jaza'i lesen wir, dass das also die Ausnahme ist. Also der Mann darf nichts nehmen von dem, was er der Frau gegeben hat. Brautgabe oder Geschenke. Er darf nichts nehmen. Im Falle einer Scheidung darf er nichts davon zurücknehmen, außer wenn die Frau selber gibt, weil sie nämlich die Scheidung haben möchte. Das ist die Ausnahme. Und das auch nur, wenn der Mann kein Zalim ist. Also die Frau will sich nicht scheiden, deswegen, weil der Mann wirklich ein Zalim ist. Und Zalim, okay, was das halt jetzt heißt, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Wie zum Beispiel jemand, der sie jeden Tag fast zu Tode prügelt oder so. Solche Sachen. Und wenn der Mann kein Zalim ist und die Frau ihn aber verabscheut, also sie kann nicht mit ihm bleiben, sie kann nicht seine Rechte ihm geben, weil aufgrund dieser tiefen Abneigung, dann kann sie ihm so viel wie Mahar oder weniger ihm geben und sich damit dann aus dem Ehevertrag lösen. Aber er muss trotzdem die Scheidung aussprechen. Ja, dieses ihr Verlangen heißt noch nicht, dass sie geschieden sind. Er muss schon die Scheidung noch aussprechen. Und Jaza'idi sagt, dass wenn sie mehr geben soll, also wenn der Mann sagt, okay, dann gib mir noch mehr, dann spreche ich die Scheidung nicht aus, gib mir mehr, als ich dir in der Brautgabe gegeben habe, dann gehört das nicht zu den guten Charakter. Also er kann das machen, aber es würde nicht zu Makarim al-Akhlaq, zu einem edlen Charakter passen. Und hier also in diesem Fall von Khul'a, wo eine Frau, weil wir vorhin gelesen haben, eine Frau, die ohne Grund die Scheidung verlangt, die wird den Duft des Paradieses nicht riechen. Hier ist also nicht diese ohne Grund gemeint, sondern hier geht es um hundertprozentige Abneigung. Ja, kann ja sein, wo in, zum Beispiel, wenn man auch von den Eltern verheiratet wird zum Beispiel, und dass die Eltern sich vielleicht verschätzt haben oder vielleicht gezwungen waren, diese Ehe zuzustimmen, aus welchen Gründen auch immer, warum auch immer, aber dass die Frau dann, wenn sie dann mit dem Mann lebt, merkt, dass sie ihn überhaupt nicht ertragen kann und dass sie auch nicht in der Lage ist, aufgrund dieser Abneigung, ihm seine Rechte, die ihm als Ehemann zustehen, zu geben. Und bevor sie sich jetzt also vor Allah schuldig macht, weil sie ihm seine Rechte nicht gibt, kann sie sich dann also entscheiden, dass sie also, aber wie gesagt, hier geht es um hundertprozentige Abneigung und nicht um einen Streit wegen einer Sache oder wegen einer, auch nicht 3 Jahre war alles okay und dann hat er einmal, was weiß ich, vergessen, Geschenk zu geben an einem bestimmten Termin und deswegen, dass man direkt diese Khul'a verlangt, das ist nicht damit gemeint, sondern hundertprozentige Abneigung. Und wie gesagt, für Khul'a gibt es Idda von einem Monat oder eine Periode und trotzdem muss natürlich der Mann die Scheidung aussprechen. Oder von Fall zu Fall kann das auch so sein, dass ein Richter die Scheidung dann erklärt, falls der Mann wirklich so ein Tyrann ist oder andere Gründe. Wie gesagt, das muss von Fall zu Fall individuell beurteilt werden von wissenden Menschen. Nach der Khul'a, also diese Art von Scheidung, ist es möglich, dass die beiden wieder heiraten, aber Rujur, die Widerrufung, ist nicht möglich, da sie ja die Scheidung verlangt hat. Und über all diese Dinge sagt Allah subhanahu wa ta'ala, tilka hudud Allah, dies sind die Grenzen Allahs, فلا تعتدوها, so übertretet sie nicht. All das, dass man die Frau mit Ma'ruf auf rechtliche Art und Weise halten soll, dass wenn man sie scheidet, dass man sie trotzdem nicht aus dem Haus schubst und mit Beschuldigungen und all das wegnimmt von ihr, was man ihr geschenkt hat, nicht auf diese Art und Weise, sondern das Rihum bi Ihsan auf beste Art und Weise sie aus dem Ehebündnis entlässt. Wir werden inshallah nächstes Mal auch noch lernen, dass man ihr auch noch Geschenke dazu gibt. So wie man einen Gast nach Hause schickt, dass man so sie aus der Ehe entlässt. Wie Ihsan all das tut. Und all das sind also die Grenzen Allahs. Also ist es nicht erlaubt, von Halal zu Haram, von Ihsan zu Isa'a, von Ihsan, also von guter und rechtlicher, von schöner Art und Weise zu schlechter Art und Weise überzugehen. Oder auch von Ma'ruf, von redlicher Art und Weise zu Munkar, zu schlechter Art und Weise überzugehen. All das gehört zu den Grenzen Allahs. Wer sie übertritt, hat sich der Strafe, hat sich vor die Strafe gestellt. Das hier, das hat sich der Strafe, hat sich schuldig gemacht, auch in diesen Dingen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über all diese Dinge, die er gerade uns beschrieben hat, tilka hududullah, das sind die Grenzen von Allah. Allah hat diese Grenzen gesetzt. Obwohl das ja etwas sehr Privates ist, das geht zwischen Mann und Frau. Wen geht das sonst noch was an? Aber Allah spricht hiermit, damit nämlich diejenigen, die schwächer sind, die leichter ausgenutzt werden können, die vielleicht unterlegen sein mögen, dass ihnen ihre Rechte nicht genommen werden. Und das sind die Grenzen von Allah. Wer sie übertritt, hat gegen Allah gesündigt. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und wer die Grenzen Allahs übertreten hat oder übertritt, sie sind die Ungerechten. Und Ungerechtigkeit, Dhulm, hatten wir schon mal gesagt, Dhulm ist, وَدَعُ شَيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ, etwas zu legen an einem Platz, an einen Ort, der nicht seiner ist. Wie zum Beispiel Schirk zu machen. Da legt man einen Götzen oder tut man einen Götzen an einen Platz, der nicht seiner ist, nämlich neben Allah. Und das ist inna shirka la dhulmun azim, weil Schirk ist ein gewaltiger Dhulm, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Genauso kann man auch Dhulm machen in den Rechten von anderen Menschen. Ja, zum Beispiel das Recht der Eltern nehmen, das Recht der Kinder nehmen, das Recht der Familie oder anderen Menschen nehmen. Und dann gibt es, wie gesagt, die Ungerechtigkeit wohl sich selber gegenüber. Und das wäre, wie es hier steht, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Durch die Übertretung der Grenzen von Allah hat man sich selbst Dhulm angetan. Warum? Wie Jaza'iri sagt, weil man sich nämlich der Strafe verdient macht. Also man verdient sich die Strafe durch dieses Benehmen. Und das ist natürlich Dhulm mit sich selbst. Warum? Wenn du doch zwei Wege hast, warum nimmst du nicht den Weg, der dir keine Strafe einbringt, und wählst den Weg, der dir eine Strafe einbringt, weil du nämlich die Grenzen Allahs übertreten hast. Dieses dreimal auf einmal, also drei Scheidungen in einer Zeit auszusprechen, da gibt es ein Hadith von Nasa'i, dass Rasulullah s.a.w. wurde einmal erzählt über einen Mann, der drei Scheidungen seiner Frau aussprach auf einmal. Ja, obwohl wir jetzt gelernt haben, das ist nicht dafür vorgesehen, diese drei Scheidungen, sondern das ist deswegen, damit dazwischen Zeit und Möglichkeiten gegeben wird, die Ehe wieder zu kitten. Der Prophet s.a.w. stand auf, während er zornig war, und sagte, spielt ihr mit dem Buche Allahs und ich bin zwischen euch? Also ich bin noch da, ich lebe noch, ich bin noch unter euch und ihr spielt mit dem Buch von Allah? Ja, und da sehen wir also, wie schlimm das ist und wie Rasulullah s.a.w. das hart verurteilt hat, dass man so auch mit den Rechten der Ehefrau umgeht, sie so unter Schock auch vielleicht setzt, also dass man sie auf einmal so, als wie man mit einem, ja, wie man mit einem Fremden umgehen würde, auf einmal alle Bande zerschneidet, die es in der Ehe gibt. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. Wenn er sie dann geschieden hat, und hier müsst ihr auch in Klammern dazu schreiben, damit man das besser versteht, hier geht es jetzt um die dritte Mal Scheidung aussprechen. فَإِنْ طَلَّقَهَا, wenn er sie geschieden hat zum dritten Mal, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, dann ist sie ihm nicht mehr erlaubt. مِنْ بَعْدُ, danach, also nach dem dritten Mal Scheidung aussprechen, ist sie ihm nicht mehr erlaubt. Er kann kein Rujur mehr machen, er kann die Scheidung nicht mehr widerrufen und die beiden können auch nicht mehr heiraten. Ja, die Möglichkeiten hatten die bei den ersten beiden Mal und ich meine, bei all diesen Möglichkeiten, wenn es dann noch zum dritten Mal kommt, dann muss die Ehe ja wirklich auch wahrscheinlich kaputt sein. Oder man hat unüberlegt gehandelt. Und deswegen ist das jetzt auch das weitere Verfahren so schwer gemacht. Was heißt schwer gemacht? Aber es wird schwer gemacht, jetzt nach dem dritten Mal für die beiden nochmal zu heiraten, weil man halt von vornherein schon vorsichtig mit diesen Dingen umgehen soll und nicht leichtfertig einfach Dinge aussprechen soll, die dann nicht mehr zurück oder widerrufbar sind. Also diese Frau ist dann für diesen Mann nach dem dritten Mal Scheidung aussprechen nicht mehr erlaubt, bis hatta tankiha zawjan ghayrah, bis dass sie einen Ehemann, der ein anderer ist als dieser, also ein anderer Ehemann als der erste, bis sie den geheiratet hat. Fa in tallaqaha, wenn dieser zweite Ehemann sie dann geschieden hat oder in Klammern gestorben ist, also sie aus irgendeinem Grund nicht mehr mit diesem zweiten Ehemann verheiratet ist, fala judaha alayhima, dann ist auf den beiden, also auf den ersten Ehemann und auf die Frau, keine Sünde, an yataraja'a, dass sie beide zueinander zurückkehren, in dhanna, wenn sie aber beide glauben, an yuqima hududallah, dass sie nun die Grenzen Allahs einhalten werden, und zwar beide. Und dies sind die Grenzen Allahs, yubayyinuha liqawmi ya'lamun, er macht sie klar für ein Volk, das weiß. Also, mit anderen Worten, man hat dreimal die Scheidung ausgesprochen. Ja, und denkt nochmal an dieses Beispiel, dass ein Jahr erste Scheidung, zweite Jahr zweite Scheidung und dann irgendwann dritte Mal Scheidung vorbei. Jetzt kann er nicht mehr die Scheidung widerrufen und die Frau verlässt das Haus dieses Ehemannes und sie ist auch nicht mehr möglich für ihn, wieder zu heiraten. Gut, jetzt merken die beiden aber, nach einer Zeit hat die Frau wieder geheiratet, einen anderen Ehemann, und wird wieder geschieden. Oder dieser zweite Ehemann stirbt. Wenn sie jetzt beide möchten, dieser erste Ehemann und diese Frau, dass die beiden wieder heiraten, dann geht das jetzt erst. Davor, bevor sie mit diesem zweiten Ehemann verheiratet war, war das nicht möglich. Ja, und das zeigt uns also auch diese Größe und diese Gewalt von dieser Aussage, Scheidung, das ist kein Spiel, das ist eine Trennung, die nicht mal so vorgenommen werden kann und ja, morgen können wir uns ja wieder vertragen oder so, sondern das ist etwas, was mit Wohl überlegt und wirklich ohne Zweifel, also dass man es wirklich sicher ist, dass man das auch durchziehen möchte, dann wohl überlegt ausgesprochen werden sollte und nicht einfach leichtfertig mit der Scheidung umgegangen werden sollte, besonders von Seiten der Männer aus. Weil natürlich, wer leidet vor allem? Die Frau leidet, denn wenn wir in manchen Ländern auch beobachten können, da gibt es regelrecht, Regelungen für solche Fälle, wo der Mann wieder in Eilfertigkeit dreimal hintereinander oder in sehr kurzer Zeit dreimal die Scheidung aussprach und das als gültig empfindet auch und die Frau dann mit ihren Kindern da sitzt und sie schon Interesse hat, dass ihr Versorger und ihr Ehemann weiter die Ehe aufrecht hält. Und weil die ja wissen, dass die beiden nicht heiraten können, ohne dass sie wieder geschieden wird, wieder oder verwitwet von einem anderen Mann, werden wirklich Scheinehen durchgezogen, damit die Frau halt wieder sich dann zum zweiten Mal scheidet von diesem Scheinehemann und dann dem ersten Mann wieder zugeführt werden kann. Und A'udhu Billah, das ist wie eine Art von Prostitution, denn die Ehe muss natürlich auch mit dem zweiten Mann vollzogen werden. Das kann man nicht nur auf dem Papier machen, das ist im Islam nicht anerkannt. Die Ehe muss vollzogen werden, dazu werden wir gleich auch noch ein paar Hadithe lesen. Wie in einem Hadith von Muslim heißt es, dass genauso ein Fall war, dass Aisha radiallahu anha sagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde über eine Frau gefragt, die dreimal geschieden wurde. Und wenn diese Frau jetzt einen anderen Mann heiratet und der sie scheidet, bevor sie die Ehe vollzogen haben, also bevor sie ehelichen Verkehr hatten, würde sie dann für den ersten Mann wieder erlaubt sein? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, bis dass sie yaduqa usaylataha, damit will er sagen, bis dass sie die Ehe vollzogen haben, bis dass sie einen ehelichen Verkehr gepflegt haben. Das von Bukhari und von Muslim. Und genauso gibt es auch einige andere Hadithe, die aber ungefähr alle dasselbe sagen, bis dass die Ehe vollzogen ist, Mit anderen Worten, auch diese zweite Ehe muss mit dem Vorsatz geschlossen werden, dass man wirklich die Ehe auf lange Basis, auf ewige Basis eigentlich, durchziehen möchte. Das dürfen und sollen keine Scheinehen sein. Das wäre wirklich ein großes Unrecht den Frauen gegenüber, die dort also von Haus zu Haus gehen, wie eine Autovilla schlechte Frau, nur weil sie halt ihre erste Ehe unbedingt retten möchten oder vielleicht zum Vater ihres Kindes oder ihrer Kinder zurückkehren möchten. Und vor diesem großen Schaden und dieser Unreinheit in der Gesellschaft hat Allah subhanahu wa ta'ala an einer Stelle sogar mit einem Fluch gewarnt. Wie es heißt, in Ibn Kathir steht, dass wenn der Grund hinter der zweiten Heirat, also die Frau wurde geschieden dreimal, die heiratet zum zweiten Mal, und wenn der Grund für diese zweite Ehe nur war, sie die Frau wieder halal zu machen für den ersten Ehemann, dann ist das Tahlil, Halalmachung. Und das haben die Hadithe verflucht und kritisiert, so sagt Ibn Kathir. Und Ibn Kathir sagt auch, dass wenn man diesen Grund auch noch offiziell in dem Ehevertrag angeben würde, wie zum Beispiel, ich heirate diesen zweiten Ehemann nur, damit ich mich dann scheiden lassen kann und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren kann, dann wäre dieser Ehevertrag auch ungültig nach der Mehrheit der Gelehrten. Von Ahmed, es gibt ein Hadith, wird überliefert von Abdullah bin Mas'ud radiallahu an, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verfluchte den, der Tahlil macht, der Tahlil selber macht, er verflucht auch den, für den Tahlil gemacht wird, und Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verfluchte den, der Zinsen nimmt und der Zinsen gibt. Also in einem Hadith verfluchte er diese vier Leute. Und wie gesagt, darunter auch die Tahlil machen, also diese Scheinehen vornehmen oder vornehmen lassen, damit die Frau wieder für sie halal ist. Das ist ein Vorgang, der verflucht ist, wie gesagt, weil es natürlich wie eine Art von Prostitution ist. Oder eine Art von, auf jeden Fall ein Missbrauch dieser Einrichtung von Ehe, ein großer Missbrauch, unter dem natürlich auch vor allem die Frau dann zu leiden hat. Und diese Meinung über Tahlil, das ist die Mehrheit der Gefährten des Propheten, die alle auch in Ibn Kathir erwähnt werden, dass sie diese Meinung haben, dass das ein Vorgang ist, der verflucht ist und auch wie ein Vorgang von Zina angesehen wird. Ja, wie Al-Hakim zitiert, dass Nafi' sagte, dass ein Mann kam zu Ibn Umar und fragte ihn über einen Mann, der seine Frau dreimal geschieden hatte. Dann heiratete sein Bruder sie, um sie wieder halal zu machen für seinen anderen, also für den ersten Ehemann, der sein Bruder war. Ohne dass der Bruder aber davon wusste. Und er fragte dann, ist sie jetzt erlaubt für den ersten Mann? Und er sagte, nein, bis dass die Ehe auch Wunsch beinhaltet, also bis die Ehe wirklich gewollt ist und auch eine richtige Ehe halt geschlossen wird. Und wir pflegten zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam so etwas als einen Akt des Ehebruches zu betrachten. Und Al-Hakim sagt, dieses Hadith hat eine Sahih-Überlieferungskette. Und dieser erste Ehemann und die Frau sollen auch bitte wieder auch nur zueinander zurückkehren, in dhanna an yuqima hududallah, wenn sie beide jetzt auch glauben und meinen, ja, weil das Ganze kein Spiel ist, die sollen auch wirklich meinen und daran glauben, dass sie diesmal, wenn sie wieder zueinander zurückkehren, die Grenzen Allahs einhalten werden. Also das Ganze soll kein Spiel sein, das soll wohl überlegt sein, das soll kein Spiel der Emotionen sein oder mal so, denn natürlich, eine Ehe soll eine feste Gemeinschaft sein und man soll auch an das Recht der Kinder denken, die nicht zu Spielbällen werden sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt also hier selber im Koran, dass die Grenzen Allahs einzuhalten, dass die gute Absicht zu haben, den festen Glauben zu haben, den guten Vorsatz zu haben, dass das sehr wichtig ist. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيُّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Allah macht all diese Grenzen klar für ein Volk, das weiß. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو تصرحوهن بمعروف. Wenn ihr jetzt die Frauen geschieden habt, also wenn ihr die Scheidung ausgesprochen habt und sie dann ihre festgesetzte Zeit, die festgesetzte Frist, also das Ende der Idda, erreicht haben, فامسكوهن, dann behaltet sie entweder in der Ehe, also macht, ihr könnt die Scheidung widerrufen, bima'rufin, das ist für die ersten zwei Male. Für die ersten zwei Male Scheidung aussprechen, könnt ihr sie, فامسكوهن بمعروفين, könnt ihr sie in der, innerhalb der Idda Rujur machen, die Scheidung widerrufen und sie auf rechtliche, gute Art und Weise in der Ehe behalten. Oder, wenn ihr euch für die Scheidung entscheidet, سرحوهن بمعروف, entlasst sie, gebt sie frei, auch auf rechtliche Art und Weise. Also so oder so, ob Scheidung oder Ehe weiterführen, beides soll bitteschön auf zivilisierte, rechtliche, gute Art und Weise passieren. Und nichts, selbst eine Scheidung, was ja ein wirklich großer Bruch ist in jeder Familie, gibt dem Muslim den Grund, den anderen zu erniedrigen, das Recht zu nehmen, schlechte Worte über den Menschen zu verbreiten. Und wenn das in der Scheidung noch nicht mehr der Fall sein darf, dann wie ist das bitte in jeder anderen Freundschaft oder jedem anderen Verhältnis, das man sonst mit Menschen haben kann, mit Schwestern im Islam, Brüdern im Islam, wo man auch einen kleinen Streit schon zum Anlass nimmt, alle Rechte über den Haufen zu werfen, den der andere hat, die anderen haben, und man meint jetzt, seinen schlechten Charakter freien Lauf lassen zu können. Also, alles, was geschieht, ob Ehe weitergehalten wird, alles bima'ruf. وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَأْتَدُوا. Und behaltet sie nicht, um ihnen zu schaden, damit ihr übertretet. Also, behaltet sie nicht in der Ehe mit einer schlechten Absicht. Wie zum Beispiel, nee, wenn ich die jetzt scheide, dann nimmt die ja die ganzen Möbel mit. Weil die waren ja von ihr. Oder dann nimmt sie die ganzen Juwelen mit, die ich ihr gekauft habe. Und die kann ich ja nicht zurückverlangen. Deswegen, nee. Oder ich will die quälen, die soll keinen anderen heiraten. Oder man will sie ausnutzen oder erniedrigen. Solche Absichten sollen nicht dahinter stehen. Wala tumsikuhunna, behaltet die Frauen nicht in der Ehe, um ihnen zu schaden, erpressen, irgendein Schade, Schaden, den man einem anderen Menschen antun kann. Allah warnt hier die Männer, die Frauen, die ja unterlegen sind, das schwächere Geschlecht sind. Allah spricht hier für die Frauen, weil die selber sich vielleicht nicht wehren können. Allah spricht hier für die Frauen, dass sie bitte nicht behalten werden sollen in der Ehe oder dass auch eine Ehe nicht geführt werden soll mit dieser schlechten Absicht, dem anderen Ehepartner zu schaden oder auch ihre Zukunft nicht gut werden zu lassen, indem man ihr die Kontrolle über sie behält. لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. Und wer so tut, also den Ehepartner, also die Frau in diesem Fall, in der Ehe behält, nicht die Scheidung ausspricht, aber nicht, weil man die Ehe gut führen will, sondern um die andere, die Frau zu erniedrigen oder zu quälen, um ihr zu schaden, so hat er sich selbst Unrecht getan. Denn sie ist ja seine Schwester im Islam. Und einer Schwester im Islam das Recht zu nehmen, ist sich selber sündig zu machen, und das ist Wulm mit sich selber. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Und nehmt nicht die Verse von Allah, die Zeichen von Allah, zu einer Belustigung. Ja, macht euch nicht lustig. Und das ist, damit ist hier gemeint, dass man nicht die Gesetze von Talaq und von Widerrufung zu Unrecht nutzt oder missbraucht und damit dem anderen schadet, obwohl doch die ganzen Gesetze eigentlich gegeben wurden, damit Schaden vermieden werden kann. Und wie gesagt, in Nisa'i dieses Hadith, dass zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam jemand dreimal auf einmal die Scheidung aussprach. Und als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, wurde er zornig und sagte, zu meiner Lebenszeit, so wird mit Allahs Hukum gespielt und ich weile noch unter euch. Und das ist auch also dieses Spiel, dieses Lustigmachen über Allahs Verse, dass man so leichtfertig mit diesen Dingen umgeht. واذكروا نعمة الله عليكم, und gedenkt der Gunst, der Gnade Allahs auf euch, وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة, und was er herabsandte auf euch an Buch und an der Weisheit. Koran und Hikma, wie wir schon einmal sagten, Al-Hikma ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, an der wir ganz deutlich sehen, dass das gesamte Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam so ausgerichtet war und so voll von Ihsan und Taqwa war, dass keiner, der in seiner Umgebung lebte, geschweige denn seine eigene Familie, je unter seiner Person zu leiden hatten. obwohl er auch Führer der gesamten islamischen Gesellschaft war. Er hatte auch viel zu tun und hatte auch viele Prüfungen. Und trotzdem hat er all das nicht zum Anlass genommen, seine Launen oder seine Ausubillah, also er hatte gar keine Alhamdulillah, aber seine, wie sagt man, seine Sorgen an seiner Familie und dann natürlich am besten an den Frauen, weil die sich ja nicht wehren können, an ihnen auszulassen. Oder auch das Recht, diese Stufe, die der Mann über die Frau hat, zu missbrauchen, um den anderen zu schaden. Und gedenkt der Gunst Allahs, nämlich Al-Kitab wal-Hikmah, dass Allah nämlich uns Koran und die Sunna schenkte, ya'idhukum bih, Allah ermahnt euch damit. Also die ganze Ermahnung, die wir jetzt gerade gelesen haben, das macht das doch so und macht das auf Ma'ruf-Art und Weise, macht das auf beste Art und Weise. Was ist das alles? Das ist Koran und Sunna, das hier zu uns spricht. Ja, wir denken immer, Koran und Sunna ist nur mit Gebet und ja, wie ich Koran lesen soll und höchstens noch Hijab tragen. Aber hier spricht Allah über Angelegenheiten, von höchster Privatsphäre, von Scheidung geht es hier. Und selbst da, oder gerade da, zeigt sich also, wie viel Taqwa man hat, ob man Allah subhanahu wa ta'ala, Koran und Sunnah auch hier mitreden lässt, oder man sagt, nee, Tür zu, diese Sachen mache ich so, wie ich selber möchte. Hier regiert mein Trieb, hier regiert mein Stolz, meine Ehre, und ich werde nicht zulassen, dass ich mich von irgendwelchen Gesetzen leiten lasse, ich werde mit dem anderen so umgehen, wie ich es möchte. Und Allah sagt nochmal, وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, und fürchtet Allah. Wieder das Wort Taqwa. Wie wir schon sagten, dass wir einen roten Faden in all den Dingen sehen, die Allah uns gebietet, beibringt, lehrt, sei es über Scheidung, sei es über Eheschließen, sei es über Hajj, über Siyam, über Fasten, über Gebet, über irgendetwas, dass der rote Faden in all diesen Dingen, die Basis von all diesen Dingen, dass das, womit diese ganzen Ibadat, Muamalat, diese ganzen Gottesdienste, diese ganzen Verhaltensweisen durchwirkt sein müssen, ist die Gottesfurcht. Das ist die Gottesfurcht. Ohne die fallen all diese Sachen in sich zusammen, können missbraucht werden. Und wie sehr schützt Allah subhanahu wa ta'ala auch, wenn wir sehen, diese ganzen Gesetze waren ja vor allem, um die Frau zu schützen. Und deswegen, ohne Taqwa, wird das Gesetz allein auch nicht viel nützen. Ja, das Gesetz lässt immer hier und da trotzdem Möglichkeiten für einen Mann zu sagen, ja, ich habe ja nicht dreimal die Scheidung ausgesprochen, aber zwischendurch kann er die Frau trotzdem erniedrigen oder schlecht behandeln oder auch erpressen. Das merkt ja keiner. Und das alles kann nur gelöst werden, wenn Taqwa wirklich vorhanden ist. Und gedenket also der Gnade, der Ni'ma von Allah, Kitab und Sunnah, also Koran und Sunnah, die Koran und Weisheit, von Allah subhanahu wa ta'ala, und auch damit die Rolle, die Allah uns gab, so eine Gesellschaft zu werden, die nach dem Vorbild von Koran und Sunna lebt und somit den anderen ein Vorbild ist. Also eine vorbildliche Art und Weise der Lebensführung hat. Also selbst die Art und Weise, wie wir unsere Scheidungen vornehmen, soll so vorbildlich sein, dass die anderen sagen, so möchte ich auch leben und deswegen Islam annehmen. Denn wir sind ja die beste Umma, die den Menschen geschickt wurde. Wir sollen ja das Gute gebieten und Schlechte verbieten. Und wie können wir das tun, wenn unsere Scheidungen Kleinkriege sind und unsere Kinder leiden, weil die Eltern auf so eine schreckliche Art und Weise streiten und wir wirklich so viele Probleme selber haben, dass wir gar keine Zeit haben, geschweige denn es ernst genommen werden kann, wenn wir andere Menschen zu einer vorbildlichen Art und Weise das Leben zu verbringen einladen. Ibn Abbas sagt über das behaltet die Frauen nicht, um ihnen zu schaden, sagt er, das ist kurz vor Ende der Idda, also kurz vor Ende dieser Wartezeit der Frau, die Scheidung zu widerrufen, nur damit sie keinen anderen heiraten kann. Zum Beispiel und so weiter. Alles, was so ähnlich ist, ist dieses Schaden der Frau. Und Husuwa wäre dann, Rasulullah sagt, nehmt nicht die Verse von Allah zur Belustigung. In einem Hadith, das bei Ibn Kathir zitiert wird, wird von Rasulullah s.a.w. überliefert, dass wer drei Dinge auch nur zum Spaß sagt, es gilt für ihn. Scheidung, Eheschließung und die Befreiung eines Sklaven. Also in diesen Sachen macht man keinen Spaß. Zum Spaß die Scheidung aussprechen, um den anderen zu ärgern, oder zum Spaß eine Ehe vereinbaren. In diesen Dingen gilt das Wort, auch wenn es nur zum Spaß ausgesprochen würde. Und wattaqullah, fürchtet Allah und wisst, Allah weiß alle Dinge. Allah ist allwissend über alle Dinge. Und er wird mit diesem Wissen uns zur Rechenschaft ziehen. Allah weiß ganz genau, wer wo wem geschadet hat, wer wo jemanden erniedrigt hat, wer wo jemanden das Recht genommen hat. Und Allah schaut in die Ehe oder in das Privatleben von einem jeden von uns. Und selbst hier in der Privatsphäre sollen wir also niemals Taqwa von Allah, die Gottesfurcht, verlassen. Und all unsere Taten sollen auch hier von Taqwa geleitet sein. Und das ist also, der Islam ist dann also eine Lebensführung, die uns sogar beibringt, Scheidungen auf eine Art und Weise durchzuführen, die also so von Rechtschaffenheit durchwirkt sind, dass das wirklich, also das findet man nirgendwo anders. Wenn ihr euch umschaut, dann Scheidung ist natürlich eine Art von Streit, ist eine Art von Trennung. Aber selbst hier noch Taqwa und guten Akhlaq und Worte wie Ihsan und Ma'ruf noch beizubehalten, das zeugt wirklich von einem großen Charakter und von Gottesfurcht, die nur von Allah gegeben werden kann.
واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in rechtlicher Weise miteinander geeinigt haben. Damit wird von euch ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist lauterer für euch und reiner. Allah weiß, ihr aber wisst nicht.
Zum Hintergrund dieser Ayah wird eine Überlieferung von Bukhari immer zitiert. Und zwar heißt es bei Bukhari, dass, und er zitiert selber dieses Hadith zur Tafsir von dieser Ayah, zur Auslegung von diesem Vers, dass der Mann, es gab einen Mann, Ma'akil bin Yasar, und er hat eine Schwester, und die wurde geschieden von ihrem Mann. Und er wartete, bis die Idda vorbei war, und nach der Idda wollte er dann diese Frau, die Schwester von Ma'akil bin Yasar war, wieder heiraten. Aber der Bruder von dieser Frau, Ma'akil, lehnte ab. Und in einer Überlieferung heißt es auch, er sagte, dass du Erniedrigter und Sohn eines Erniedrigten, ich gab dir meine Schwester und du hast sie geschieden, ich werde sie dir nie wieder in die Ehe geben. Ja, es war also ein Stolzproblem, dass nee, einmal geschieden, jetzt fertig, deine Chance ist vorbei und gebe ich dir nicht mehr. Und daraufhin wurde diese Ayah offenbart, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, und so haltet sie nicht ab, أَنْ يَنْكِحْنَا, dass diese Frauen heiraten, أَزْوَاجَهُنَّ, ihre Ehemänner, in Klammern ihre Ex-Ehemänner. Also wenn das noch möglich ist. Dieser Mann hatte ja nur einmal die Scheidung ausgesprochen. Es war also rechtlich gesehen möglich, diese Frau wieder zu heiraten. Und hier werden also der Wali dieser Frau wird angesprochen, oder natürlich für alle gilt das, die Vertreter der Frauen, Vater, Bruder oder wie wir schon sagten, derjenige, der halt ihr Wali ist, die werden ermahnt, dass sie bitte nicht diese Frauen abhalten sollen, ihre Ex-Ehemänner wieder zu heiraten, wenn es denn möglich ist, also nach der ersten oder zweiten Mal Scheidung. Oder auch, falls die einen zweiten Mann geheiratet hatte, wieder geschieden wurde oder der Mann verstorben ist, dass sie dann ihren ersten Ehemann wieder heiratet, dann soll der Wali kein Problem daraus machen, wenn, aber, was muss gegeben sein? In إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ, wenn sie beide miteinander geeinigt sind, miteinander zufrieden sind. Bil-Ma'ruf auf rechtliche Art und Weise. Also wenn die beiden wollen, dann soll das der Wali kein Problem sein, aber nichtsdestotrotz muss der Wali dieser Sache zustimmen. Ansonsten würde er gar nicht natürlich hier aufgefordert werden, sonst hätte die Ayah direkt geheißen, dass ihr Frauen, wenn ihr das machen wollt, geht und ihr müsst die Wali gar nicht fragen. Nein, der Wali soll nicht verbieten, mit anderen Worten, seine Erlaubnis ist notwendig.
Seine Erlaubnis ist notwendig. Also nochmal, wenn ihr nun geschieden habt und die Frauen ihre Edda zu Ende verbracht haben und der Mann in dieser Zeit, in dieser Edda, die Scheidung nicht widerrufen hat,
Dann geht die Frau ja aus dem Haus, sie ist jetzt geschieden. Sie steht es jetzt zu, einen anderen Mann zu heiraten, aber sie kann auch diesen ersten Mann wieder heiraten, wenn er denn möchte, wenn die beiden möchten. Nun soll der Vater dieser Frau, oder in diesem Fall, wie wir gelesen haben, der Bruder, der halt ihr Wali war, der soll jetzt nicht dieser Frau verbieten oder sich dazwischenstellen, strikt dagegen sein, wenn der erste Mann und die Frau, miteinander einverstanden sind. Und natürlich zeigt uns das, dass das Einverständnis des Wali aber trotzdem gegeben sein muss, ansonsten würde er gar nicht dazu aufgefordert werden. Und hier sehen wir also auch wieder, dass der Wunsch der Frau also hier geachtet wird. Hier steht ja, wenn die beiden, also Mann und Frau, miteinander einig sind, auf rechtliche Art und Weise, mit anderen Worten auch der Wunsch der Frau, der Wunsch des ersten Ehemannes, ist wichtig, wird geachtet hier im Koran und Allah subhanahu wa ta'ala schützt hier mit Ermahnung des Wali den Wunsch der Frau auch. Und diese Zufriedenheit ist also ein wichtiger Punkt. In Sahih Bukhari heißt es, dass der Prophet ﷺ ungefähr sagte, dass eine Witwe oder eine geschiedene Frau verheiratet sie nicht, bis ihre Erlaubnis erfragt wurde. Und Aisha radiallahu anha fragte dann, ja, aber die Jungfrau sagt ja nichts, also sie schämt sich ja. Und der Prophet ﷺ sagte dann, verheiratet die Witwe oder die geschiedene Frau nicht, bis dass sie um Erlaubnis gefragt wurden. Und dann eine andere Überlieferung, auch bei Bukhari, dass Aisha radiallahu anha über die Jungfrau fragte, die sich ja schämt und deswegen nichts sagt. Obwohl das jetzt, also wir kennen das heute nicht mehr so, dass man sich leider, dass also Schamhaftigkeit so verbreitet ist. Aber es gab mal eine Zeit, wo die Mädchen sich noch so geschämt haben, was Eheangelegenheiten anging, dass sie halt gar nichts gesagt haben. Und Rasulullah s.a.w. erklärte dann, ihre Erlaubnis ist ihr Schweigen. Dann auch bei Bukhari eine andere Überlieferung. Khansa al-Ansariya, also eine Frau zur Zeit des Propheten s.a.w., sagte, dass mein Vater verheiratete mich ohne meine Einwilligung. Und ich war eine Tayyiba, also schon eine Frau, die schon mal verheiratet war. Also entweder war sie schon geschieden oder eine Witwe. Ich ging zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und er löste meine Ehe auf. Also sie erklärte dann den Sachverhalt, ich wurde verheiratet ohne meine Einwilligung, etc. etc. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam löste dann ihre Ehe auf. Das zeigt uns also auch, sie konnte selbst nicht die Ehe auflösen, sondern ein Richter hat das für sie gemacht. Okay, also ganz ohne Richter, ganz ohne Wali geht es dann doch nicht, auch wenn der Wunsch und der Frau natürlich geachtet wird, wie wir jetzt an den letzten Ayat gesehen haben. Wie es in einem Hadith in Ahmad und Tirmidhi heißt, dass die Frau, die ohne einen Wali heiratet, ihr Nikah ist batil, 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 ist ungültig, ungültig, ungültig. Und das ist auch wieder eigentlich, um die Frau zu schützen, um die Mädchen zu schützen, die nicht ohne Unterstützung, ohne jemanden hinter sich in eine fremde Familie alleine reingehen sollen. Ja, die sollen jemand hinter sich haben, die sollen jemand haben, der sie beschützt, der für sie sprechen kann und sollen nicht allein in eine fremde Welt, in eine fremde Familie einfach entlassen werden. Denn, wie wir schon sagten, an sich sind sie das schwächere Geschlecht und deswegen auch leichter ausnutzbar. Und hier steht auch, dass wenn sie beide miteinander einig sind, miteinander zufrieden sind, aber auf rechtliche Art und Weise. Das heißt, die sollen sich nicht geheim verabreden oder auch unerlaubte Dinge begehen. Dieses gegenseitige Einverständnis und Zufriedenheit soll auch bil ma'ruf auf rechtliche, gute, islamische Art und Weise sein und soll auch eine gute Aussicht für eine gute Ehe wiedergeben. Weil immerhin waren sie ja schon mal geschieden und sie sollen schon Grund haben für die Annahme, dass sie diesmal die Ehe gut und richtig führen würden. Und das alles ist also dalikum, das o ihr, askalakum wa athar, ist lauterer, reiner für euch. Und athar heißt auch reiner, sauberer. Und Allah weiß und ihr wisst nicht. Also haltet euch an diese Dinge. All diese Gesetze sind reiner für euch, halten euch von Sünden, von Streit, von Ehebruch, von Stolz, von all diesen Verunreinigungen, die es in einem Menschen, in der menschlichen Gesellschaft geben kann, davon halten sie euch sauber, wenn ihr euch an diesen Dingen haltet. Und Ibn Abbas radiallahu anhu erklärt auch nochmal diese Aya, dass diese Aya, das haltet sie nicht ab, ihre Ehemänner wieder zu heiraten, Er sagt, diese Eier ist für den Mann, der nach der Scheidung und nach der, also nach der Wartezeit, die Frau wieder heiraten will. Und sie will auch, doch der Wali verbietet es. Ja, wie wir schon sagten, das wäre jetzt eigentlich eine Wiederholung, das nochmal zu sagen. Nur, dass wir nochmal wissen, dass Ibn Abbas radiallahu an das auch gesagt hat. Und Allah weiß und ihr wisst nicht.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
Und die Mütter, Walidat, die Mütter, stillen ihre Kinder zwei volle Jahre. Das gilt für jemanden, der das Stillen zu Ende führen will. Das gilt für jemanden, der das Stillen zu Ende will, führen will. Das heißt also, für alle Frauen ist an sich gegeben, empfohlen, dass sie stillen sollen. Und zwar, wer volle Zeit stillen will, der soll sein Kind zwei Jahre, also zwei Mondjahre, nach Mondkalender gerechnete Jahre, stillen. Und wir sehen also hier, es ging um Scheidung, es ging um Rechte der Frau. Hier geht es jetzt um das Recht des Kindes, ein Baby sogar, ein Säugling. Sein Recht wird hier gewahrt, nämlich das Recht, gestillt zu werden, auf die beste Art und Weise, dass das Leben, was die Nahrung angeht, zu beginnen. Und nicht, dass im Chaos der Scheidung, im Chaos des Streites, im Chaos der Trennung, das Kind, das hier überhaupt nicht für sich sprechen kann, das nicht für seine Rechte eintreten kann, dass das Recht des Kindes, das Kind selber, unter diesem ganzen Stress leidet. Und das ist hier eine Empfehlung. Das heißt nicht, dass man zwei Jahre stillen muss, sondern es ist eine Empfehlung. Wer möchte, wer voll stillen möchte, der kann, sollte zwei Jahre voll stillen. Zwei volle Jahre stillen. Wie Allah hier auch im Koran sagt, لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ, das ist für den, der will, dass er die Rada'a, das Stillen, vollendet. Und ein paar Sachen über das Stillen, obwohl jeder kann sich natürlich auch selber informieren, aber es gab mal eine Zeit, wo das Stillen als überhaupt nicht, besonders für die Mutter, empfehlenswert galt. Und man, ja, auch dieser Trend, dass die Mütter so schnell wie möglich unabhängig werden und die wieder in die Arbeitswelt entlassen werden können, der hat dann viel dazu geführt, dass man auch halt alles, was mit Versorgung des Kindes zusammenhing, besonders Stillen, was ja schon eine Abhängigkeit bedeutet, oder also Fehlen von Unabhängigkeit bedeutet, dass man diese Dinge als sehr schlecht empfand, schlecht ansah, und davon sieht man viele Auswirkungen auch heute noch in der islamischen Welt. Ja, dass heute auch noch, wenn wir die Generation unserer Mütter betrachten, dass die meistens entweder ein sehr schlechtes Bild vom Stillen haben oder selber gar nicht gestillt haben oder das auch als eine große Last empfinden. Ja, das werdet ihr verbreitet finden. Und das hat schon mit Propaganda oder mit falschen Informationen zu tun. Jetzt sagen sie wieder was ganz anderes. Jetzt, wenn man die Forschungen heute liest, dann wird das Stillen sehr empfohlen, wärmstens empfohlen. Es werden Werbung dafür gegeben, es wird unterstützt, es wird, wie sagt man, statistisch belegt, damit die Frauen bloß wieder stillen, weil sie wahrscheinlich jetzt gemerkt haben, wie schädlich die Auswirkungen davon war, dass die Mütter nicht mehr gestillt haben. Also das Stillen braucht nur ca. 500 extra Kalorien. Die Milch der Mutter ist absolut bakterienfrei, absolut bakterienfrei, ist absolut allergenfrei. Sie ist, was ihre Temperatur angeht und ihre Zusammensetzung angeht, also Zusammensetzung von Vitaminen und Versorgung und all diese Dinge und auch ihre Temperatur, absolut ideal für das Kind. Ihr versucht mal so diese Pulvermilch auf die ideale Temperatur zu bringen. Es dauert schon eine ganze Zeit. Das mit der Muttermilch gibt es diese Probleme nicht. Dann führt es bei den meisten Fällen, also im Allgemeinen, führt es auch das Stillen zu natürlichen Abstand zwischen den Kindern, also zwischen den verschiedenen Schwangerschaften, wird ein natürlicher Abstand gelegt. Es ist eine große emotionale, psychische Befriedigung für Mutter und für Kind, was auch sehr wichtig ist. Ja, dieses Urverhältnis von Kind und Mutter, Urvertrauen, all diese Dinge können besser, optimaler ausgebildet werden. Die Geburtswege der Mutter entwickeln sich viel besser zurück, wenn die Mutter stillt. Brustkrebs und all diese Dinge, oder das Risiko für diese Dinge vermindert sich enorm, wenn die Mutter mehrmals im Leben gestillt hat. Und viele, viele andere Nutzen, das waren jetzt nur ein paar Hinweise. Wer möchte, kann sich dazu noch mehr anlesen. Nur, dass Allah SWT das auch vor allem als absolutes Recht des Kindes sieht. Wenn ihr euch erinnert, in Surat al-Qasas, wo die Mutter von Musa a.s., wo ihr auch gesagt wird, das stille das Kind. Subhanallah. Obwohl sie das sowieso in das in den See, in den Fluss werfen soll, aber als anfängliche Beziehung zu dem Kind sollte sie es auf jeden Fall stillen. Also das ist etwas, was wir durchgehend in der ganzen Geschichte sehen, das immer schon von Allah empfohlen wurde. Und auch natürlich, wenn wir einfach nur die Natur betrachten, Natur gegeben ist und deswegen auch das Beste. Dann befinden sich Antikörper in der Muttermilch. Also es beschützt das Kind vor Infektionen. Dann auch natürlich ein großer Vorteil, die Muttermilch ist absolut kostenfrei. Also nicht nur wohlhabende Menschen können jetzt Kinder bekommen, sondern jeder kann Kinder bekommen, weil die ersten paar Jahre oder ersten paar Monate mindestens absolut kostenfreie Erziehung möglich ist. Und bis vor kurzem sagte die Weltgesundheitsorganisation, empfahl immer eine Stillzeit von ca. 6 Monaten. Und die neueste Forschung von Ihnen, die neueste Herausgabe, neueste Aussage von Ihnen ist, dass das ideale Stilldauer ist 1 bis 2 Jahre. Subhanallah. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ Und auf den, für den das Kind geboren wurde. Mit anderen Worten, für den Vater oder auf den Vater. Was gilt für den Vater? رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ Für den Vater gilt, er soll die Frauen oder seine Frau, die sein Kind stillt, رِزْقُهُنَّ versorgen, وَكِسْوَتُهُنَّ und auch für ihre Kleidung sorgen. Also Risk und Kleidung, بِالْمَعْرُوف auf rechtliche Art und Weise. Er soll sie, das gilt jetzt natürlich für den Fall der Scheidung. Wenn das Kind bei der Mutter noch bleibt, also ein Ehepaar hat sich geschieden, die Mutter hat noch ein kleines Kind und sie stillt dieses Kind noch. Solange sie mit dieser Aufgabe beschäftigt ist, sich für diese Aufgabe bereitstellt, soll der Mann dann auch, dessen Kind ja gestillt wird, der ist ja nicht völlig losgesprochen von dieser Sache, dass ja sein Kind, das dort gestillt wird, was obliegt dann ihm als Pflicht? رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف Er soll dann diese Frau versorgen, was Essen, Nahrung angeht und auch Kleidung angeht, بِالْمَعْرُوف auf rechtliche Art und Weise. Und rechtliche Art und Weise heißt so viel, wie in der Umgebung dieser Frau üblich ist. Also so viel, wie nötig ist und üblich ist, dass eine Frau in diesem Zustand benötigt, um normal leben zu können. لا تكلف نفس إلا وسعها Keine Seele wird mehr auferlegt, als sie zu leisten vermag. Also keiner Seele wird mehr auferlegt, als sie zu leisten vermag. Der Mann soll nicht denken, dass, guck, wie ungerecht, ich bin schon geschieden und soll sie jetzt trotzdem noch versorgen. Nein, weil sie erfüllt ja auch noch ihren Job, also ihre Arbeit, indem sie das Kind stillt. Deswegen, das ist nicht mehr, als er zu tragen vermag, soll er sie auch noch versorgen. Und auch, keiner Seele soll mehr auferlegt werden, als ihr Vermögen. La tudarra walidatum biwaladiha. Die Mutter oder der Mutter soll nicht geschadet werden durch ihr Kind oder wegen ihrem Kind. Und auch dem Vater. Wala mauludun lahu biwaladi. Auch dem Vater soll nicht geschadet werden biwaladihi durch oder wegen seinem Kind. Also, Mann und Frau sollen einander nicht schaden durch das Kind. Wie zum Beispiel, die Frau verlangt viel mehr als möglich ist. Die hat gesagt, guck mal, ich still dein Kind, gut, wir sind geschieden, aber ich will jetzt das und das und das und das. Also viel mehr verlangen, als sie weiß, dass er das ergeben kann, um ihn halt zu schaden. Ja, also ihn in eine solche Situation bringt, wo er vielleicht gezwungen ist, Diebstahl zu begehen. Oder auch das Kind benutzen, indem man zum Beispiel sagt, ja, ich still das Kind nicht mehr, weil du hast mich jetzt geschieden oder so. Also nicht die anderen Emotionen des Ex-Ehepartners zu missbrauchen, zu benutzen, die Emotionen gegenüber das Kind auch, man liebt das Kind natürlich. Weder der Mann soll der Frau schaden und noch die Frau dem Mann, wie zum Beispiel, dass der Vater auch das Kind wegnimmt der Mutter und so der Mutter, um der Mutter zu schaden, um sie halt nicht mit dem Kind sein zu lassen. Ja, das wären alles zum Beispiel diese Schaden, die man einander zufügen kann. Ja, Und davon soll man also Abstand nehmen. La tudarra walidatun, das soll nicht geschehen, dass Vater, Mutter sich gegenseitig oder einander schaden durch das Kind. Wa alal warithu mithlu warithi mithlu dalik, und auf den Erben gilt das Gleiche. Was heißt das? Dass falls der Mann, dessen Frau, dessen Ex-Ehefrau, das Kind noch stillt, der verstorben ist, dann müssen die Erben dieses Mannes dafür sorgen, dass diese Frau versorgt wird, weil sie ja noch das Kind versorgt von ihrem, von ihrem Familienangehörigen, die Erben des Mannes. Wenn zum Beispiel jetzt die Erben des Mannes sind seine Eltern zum Beispiel oder seine, sein Bruder oder so, dann muss er das übernehmen, okay, mein Bruder ist nicht mehr da, der hat noch eine Ex-Frau, die noch versorgt werden muss eigentlich von meinem Bruder, der ist aber leider gestorben, deswegen muss ich jetzt diese Versorgung übernehmen. Und so ist also bestens gesorgt für diese Frau, die sich ja auch noch hergibt, um das Kind zu stillen, um das zu ermöglichen. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا. Und das ist eine andere Möglichkeit, die jetzt angesprochen wird. Wenn sie beide jedoch in gegenseitigem Einvernehmen und gemeinsamer Beratung das Kind entwöhnen wollen, also das Kind abstillen wollen, nicht mehr stillen möchten oder vielleicht gar nicht stillen möchten, so ist darin keine Sünde für sie beide. Also, auch das ist eine Möglichkeit. Am besten natürlich, dass man 2 Jahre stillt und falls es zu einer Scheidung kommt, dann soll der Mann die versorgen. Falls er stirbt, sollen die Erben diese Frau weiter versorgen, bis dass sie mit dem Stillen bis dass sie Stillen vollendet hat. Falls aber beide, Mann und Frau, und hier steht auf eine sehr schöne Art und Weise, an taradim minhuma, mit gegenseitigem Einvernehmen, watashawurin, und gegenseitiger gemeinsamer Beratung. Wenn die beiden mit Einvernehmen und Beratung beschließen, das Kind zu entwöhnen, fala junaha alehima, darin ist auch keine Sünde. Auch das geht. Auch diese Möglichkeit ist gegeben. Und hier steht also auch, das spiegelt auch wieder, wie eine Ehe im Islam auch sein soll, dass gegenseitiges Einvernehmen und auch gegenseitige gemeinsame Beratung, besonders wenn es um Dinge geht, die beide angehen und das Kind natürlich, das von beiden ist, geht, ist natürlich ein gemeinsamer Interessepunkt, den beide gemeinsam haben. Und in diesem sollen also beide Zufriedenheit, Einvernehmen, Beratung vornehmen und dann erst etwas entscheiden. Und wenn sie dann also in diesem Fall entscheiden, das Kind abzustillen, fisalen, zu entwöhnen, so ist darin auch keine Sünde. Ja, wie zum Beispiel, besonders im Fall der Scheidung, wenn es jetzt schwer wird zu stillen, die Frau zieht weg oder sie möchte wieder heiraten oder andere Dinge, wenn die beiden dann miteinander abmachen, okay, wir entwöhnen das Kind jetzt, dann ist darin auch kein Problem. Und das ist hier, wird dann also gelehrt, dass selbst nach der Scheidung also gegenseitiges Einvernehmen und Beratung gegeben sein sollen, dann wie ist das bitte in einem normalen Umfeld, wo Freundschaft oder freundschaftliches Verhältnis existiert, in einer guten Ehe, wie soll es da dann erst aussehen, wenn hier nach der Scheidung sogar von gegenseitiger Beratung und gegenseitigem Einvernehmen gesprochen wird? Subhanallah. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, und das zeigt uns also auch, dass diese Weite von den islamischen Empfehlungen und von Gesetzen. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا, und wenn ihr wollt, dass ihr stillen lasst, also wenn ihr eine Stillamme wollt, wenn ihr eine Stillamme für euer Kind haben möchtet, أَوْلَادَكُمْ, auch für eure Kinder, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ, so ist das auch keine Sünde auf euch, إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, wenn ihr aushändigt, was ihr gegeben habt, auf rechtliche Art und Weise, also auch eine Stillamme könnt ihr engagieren, also eine andere Frau, die das Kind stillt, damit das Kind halt nicht auf diese Milch verzichten muss, wenn die Mutter das selber nicht kann, nicht will, welche Gründe auch immer, und beide Ex-Ehepartner sich dafür entschieden haben, das nicht zu machen, dann könnt ihr als dritte Möglichkeit auch eine Stillamme dafür nehmen. Aber wenn ihr den Stillammen das aushändigt, was ihr mit ihnen vereinbart habt, also eine gewisse Bezahlung, die vereinbart wurde, bil ma'ruf, auf rechtliche Art und Weise auch denen geben. Auch dieser Stillamme soll also auch kein Schaden zugefügt werden, indem man ihren Lohn zurückhält. Und wieder der rote Faden, was darf bei all diesen Dingen nicht fehlen? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verschiedene Möglichkeiten gegeben. Man kann stillen, man kann aufhören zu stillen, man kann auch stillen lassen. Was darf bei all diesen Dingen nicht fehlen? Was muss die Basis von all dem sein?
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Und fürchtet Allah, habt Gottesfurcht Allah gegenüber und wisst, Allah ist mit dem, was ihr tut, allsehend. Also egal, was ihr macht, wenn ihr oberflächlich die Gesetze von Allah erfüllt, aber eigentlich dem anderen durch und durch schadet oder überhaupt kein Taqwa habt, überhaupt keine Gottesfurcht habt und aber oberflächlich so tut, als ob ihr euch ja an Allahs Gesetzen wirklich so sehr halten würdet, Allah sieht genau, ist allsehend, was ihr tut. Und Allah sieht in die Herzen von jedem Einzelnen von uns. Über das Stillen nochmal, die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass diese Sache von Milchgeschwister werden. Also wenn zwei Menschen von derselben Frau gestillt wurden, dann sind sie im Islam füreinander so wie Bruder und Schwester. Dann sind sie füreinander so wie Bruder und Schwester, können also demgemäß auch nicht heiraten, können auch, also wenn er zum Beispiel einen Mann gibt, ein Mann und Frau wurden von derselben Frau gestillt, dann sind sie wie füreinander wie Geschwister, die können nicht heiraten, dieser Mann gilt als ihr Mahram und halt so wie ein richtiger Bruder. Um solche Milchgeschwister zu werden, muss man gestillt werden innerhalb dieser 2 Jahre, die hier erwähnt wurden. Also vom 1. bis zum 2. Lebensjahr des Kindes. Innerhalb dieser Zeit muss das geschehen. Wie in Ibn Kathir ein Hadith erwähnt wird, das Salama von Rasulullah s.a.w. überliefert, das Stillen, mit dem man Geschwister wird, ist nur das Stillen, wo man sich satt ist, also wo das Kind sich satt trinkt, und vor dem Entwöhnen. Also vor dem Entwöhnen innerhalb der 2 Jahre, mit anderen Worten. Und dieses Hadith ist Hassan Sahih. Und auch über dieses Stillamme suchen, dass wenn Mutter und Vater beide einig sind, dass der Vater zum Beispiel auch, das ist ein Gedanke bei Ibn Kathir, dass der Vater das Kind übernimmt, also das Kind bei dem Vater bleibt, wegen bestimmten Umständen, dann steht es der Mutter auch zu, das Kind aufzugeben, also dem Vater zu überlassen, und der Vater kann dann, wenn er trotzdem das Kind gestillt sehen möchte, dass das Kind gestillt wird, kann dann eine Stillamme arbeiten lassen, also dafür entschädigen, dass sie das Kind stillt. Aber wenn man natürlich ausmacht, dass diese Frau, vielleicht ist sie eine Verwandte oder eine Tante oder sonst jemand, wenn sie das Kind so stillt und nicht dafür entschädigt werden möchte, dann ist das natürlich auch möglich. Aber nicht erst vereinbaren und dann später nicht geben, das wäre dann auch dieser Schaden, den man ja vermeiden sollte. Man soll jemand anderes keinen Schaden zufügen, weder dem Ehepartner noch anderen Menschen, mit denen man was vereinbart hat. Und all das zeigt uns also diese gute und edle Charakter, den ein Muslim haben soll, der selbst in solchen brenzligen Situationen wie Scheidung, wo es ja wirklich, man sagt ja, die Eigenschaft von Munafiq sind 3, und eine davon, dass wenn er streitet, wird er maßlos. Und das ist ja in Scheidung, klar, streitet man sich wahrscheinlich schon öfters, also wenig Scheidungen sind wahrscheinlich so, wo man in völligem Frieden sich trennt. Und selbst dort dann diesen guten Charakter beizubehalten, die Rechte des anderen zu wahren, wattaqullah, Taqwa nicht zu vergessen, sondern im Gegenteil, all seine Taten aus dieser Quelle von Taqwa entspringen zu lassen. Allah möge uns alle so formen, und nur so werden wir auch diesem Bild von dass Allah von uns sehen möchte, entsprechen, und so wie der Prophet s.a.w. auch völlig entsprach. Ja, alles, was Rasulullah s.a.w. tat, war entsprang aus welcher Quelle? Aus dieser Gottesfurcht von Allah, aus Taqwa gegenüber Allah. Und Allah möge uns zu den Muttaqin zählen lassen. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.